Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zum neuen Club 3, dem ersten im neuen Jahr. Unser Gast ist diesmal Innenminister Gerhard Karner. Willkommen.
Grüß Gott.
Und die Fragen stellen mit mir Klaus Knittelfelder von der Kronenzeitung und Christian Reiner vom Profil. Herr Innenminister, Sie waren vor einigen Jahren schon einmal Pressesprecher im Ministerium, wo Sie jetzt Minister sind. Ich nehme an, Sie haben relativ kurz Zeit nur gebraucht, um sich einzuarbeiten, oder?
Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Club 3. Ja, ich habe in diesem Haus schon gearbeitet. Das ist 20 Jahre her, als Pressesprecher damals. Und in diesen 20 Jahren hat sich, das habe ich in den ersten Wochen meiner Amtszeit auch bemerkt, sehr vieles getan. Aber ich war ja nicht nur Pressesprecher im Innenressort, ich war auch in den letzten Jahren in meiner Funktion im Landtag als Sicherheitssprecher tätig. Das heißt, ich war immer sehr eng mit dieser Materie auch verbunden. Und daher erleichtert das in einer gewissen Art und Weise auch den Einstieg in so ein großes, herausforderndes Ressort.
Wie muss man sich denn da verändern? Geht das durch Älterwerden automatisch oder kann man die Rolle tauschen? Weil als Innenminister muss man vielleicht in der Wortwahl manchmal etwas zurückhaltender sein. Ich habe ein paar Zitate von Ihnen aus der Vergangenheit aus Niederösterreich. Bei Angriffen auf die ÖVP Niederösterreich, unerträgliche Dummheit, charakterlose Speibereien, gegen die Sozialdemokraten Nestbeschmutzung, gegen die Grünen heimatfremde Polizistenhasser. Wie geht man damit um?
Ja, diese Zitate, die Sie genannt haben, sind auch einige Jahre alt. Ich war ja 12,5 Jahre Landesgeschäftsführer der ÖVP in Niederösterreich, durfte hier viele Wahlkämpfe verantworten, zwei Landtagswahlkämpfe, drei Gemeinderatswahlkämpfe. Und Wahlkämpfe sind eine ganz besondere Zeit, das wissen Sie als Journalisten. Und da fallen Worte, die einem wahrscheinlich später so nicht mehr einfallen würden, das sei auch gesagt. Und es gab auch durchaus Kraftausdrücke gegenüber mir, da darf man nicht zimperlich sein. Und natürlich, weil das Ihre Frage war, mit dem Alter verändert man sich. Herr Chefredakteur, das wird bei uns allen so sein. Hier verändert man sich, hier entwickelt man sich weiter. Und die Verantwortung eines Innenministers ist halt eine ganz besondere, wo man natürlich auch mit der Wortwahl ganz besonders Acht geben muss. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Bereich.
Herr Minister, Sie haben es jetzt selbst angesprochen, Sie waren sehr lang sehr erfolgreicher Wahlkampfmanager in der ÖVP Niederösterreich, jetzt auch bezugnehmend auf das, was der Kollege gerade zitiert hat. Muss man so formulieren, um politisch erfolgreich zu sein?
Ich glaube, dass es notwendig ist, auch entsprechend gerade in einem Wahlkampf Kante zu zeigen. Das halte ich für notwendig, um sich auch klar zu artikulieren. Auch in Ihrem Bereich, denke ich, im Journalismus, wählt man manchmal eine heftigere Titelseite und manchmal eine weniger heftige Titelseite. Und so, denke ich, ist es auch im politischen Geschäft oder in der politischen Situation. Und als Wahlkämpfer gibt es halt auch manchmal einen groberen Keil auf einen groben Klotz.
Sind Sie noch immer ein Hardliner?
Also, ja. ich denke, wenn Sie Hardliner meinen, damit, dass man konsequent ist und konsequent sein muss, und ich glaube, das muss man gerade in dem Ressort, in dem ich jetzt Verantwortung trage als Innenminister. Ich denke, ein Innenminister muss in einer gewissen Art und Weise ein Hardliner sein. Ein Innenminister darf kein Weichspüler sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Hier bedarf es Konsequenz, hier bedarf es Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn Sie das unter Hardliner verstehen, dann bin ich nach wie vor ein Hardliner.
Ich finde das spannend. Ich wollte genau eine ähnliche Frage stellen. Allerdings mit dem Aspekt Niederösterreich. Jetzt kann man nicht sagen, dass die aktuelle Bundesregierung nicht stark geprägt wäre von niederösterreichischen Politikerinnen. Also ja, da ist viel Niederösterreich drinnen und Niederösterreich ist schon aus der Perspektive der Journalistinnen in Wien betreibt hartleinige Politik nicht nur im Sinne von hart dafür stehen, was man tut, sondern auch in den Mitteln. Also Erwin Bröll war nicht berühmt dafür, dass er die Wortwahl des von Caritas-Präsidenten gepflogen hat, sondern da gibt es so das ein oder andere Video. Also wie stark prägt Niederösterreich jetzt Ihr Innenministerium, wenn nicht sogar die Bundesregierung insgesamt?
Zunächst einmal, Erwin Bröll ist berühmt dafür, dass er höchst erfolgreiche Arbeit für Niederösterreich geleistet hat, über 25 Jahre. Und ich war ja 12,5 Jahre in der Verantwortung als Landesgeschäftsführer.
Das war Ihre Politik.
Bei ihm. Sie kennen Niederösterreich und dieses Land hat sich prächtig entwickelt und wird jetzt wunderbar auch weitergeführt von Jana Mikl-Leitner, die neue Landeshauptfrau, die seit höchst erfolgreich auch eine Wahl bereits hier geschlagen hat. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ja, es bedarf Konsequenz. Und ich glaube, Hardliner ist der Begriff an sich nichts Böses, sondern es ist einfach notwendig, klar auch Kante zu zeigen. Und da wiederhole ich mich vielleicht, was ich vorher gesagt habe. Und wenn das Niederösterreich ist, ja, dann ist es Niederösterreich. Und ich weiß, woher ich komme. Das habe ich auch gesagt, ich komme aus dem Texingtal, das ist jene Gemeinde, wo ich 6 Jahre Bürgermeister war, das ist im Niederösterreich. Ich weiß aber auch, wo ich jetzt Verantwortung trage, wofür ich jetzt Verantwortung trage. Und das ist eben für die Republik Österreich und das ist eine hohe Verantwortung, die ich mit großem Respekt übernommen habe und mit vollem Engagement, mit vollem Herz arbeite.
Jetzt, wenn wir zu den Inhalten kommen, die Sie ja auch bewegen, es haben jetzt 600 Polizisten in einem offenen Brief vor der Spaltung der Gesellschaft durch die Impfpflicht gewarnt und haben auch eigentlich sogar Sympathien für die Demonstranten gezeigt. Wie gehen Sie jetzt damit um?
Also mir ist ein Brief bekannt, wo 3 Personen unterschrieben haben, davon ein sogenannter Polizeiseelsorger und 2 Mitarbeiter aus dem Innenressort. Das sind offensichtlich Polizisten und Polizisten. Und daher muss man das nur in Relation stellen. Wir haben insgesamt 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenressort. Und ja, natürlich gibt es auch innerhalb der Polizei Sorgen, Bedenken. Aber gerade innerhalb der Exekutive haben wir über 85% der Polizistinnen und Polizisten, die bereits geimpft sind. Das ist das eine. Und das zweite, mit welchem Engagement unsere Polizei gerade in dieser sensiblen Situation Arbeit, das beweisen sie fast täglich, vor allem an den Wochenenden, wenn große Demonstrationen immer wieder angesagt sind, von Wien bis Linz bis zu Bregenz, wo hier die Polizei gut aufgestellt ist und ihre sehr schwierige Arbeit sehr, sehr gut tut. Daher würde ich solche Dinge, die von Einzelpersonen hier gemacht werden, nicht überbewerten.
Wenn ich da kurz nachfragen dürfte, diese Einzelpersonen, die Sie da jetzt nennen, soll man die entlassen? Was passiert jetzt mit denen?
Also, hier gibt es klare dienstrechtliche Vorschriften. Wenn hier gegen dienstrechtliche Belange verstoßen wird, dann gibt es die Konsequenzen dazu. Und das ist Aufgabe der zuständigen Behörde, das jetzt auch zu überprüfen.
Inhalt dieses Briefs ist, die Martina Salomon hat es gesagt, unter anderem ein Widerstand gegen eine, ich glaube, das genaue Zitat ist, berufsbezogene und allgemeine Impfpflicht. Ich nehme an, Sie teilen diesen Widerstand nicht und sind insgesamt für eine Impfpflicht und erst recht für eine berufsbezogene Impfpflicht. Das heißt, die 85% sind nicht genug. Jeder Polizist, jede Polizistin, jeder Mitarbeiter in ihrem Umfeld muss geimpft sein, außer es gäbe eine medizinische Indikation.
Das ist das Ziel, natürlich. Die Impfpflicht wird kommen. Das Ziel ist klar, Anfang Februar nicht nur das Ziel. Es wird mit Anfang Februar die Impfpflicht kommen. Derzeit in der parlamentarischen Vorbereitung sozusagen unter Federführung des Gesundheitsministeriums. Und das betrifft natürlich auch die Polizei und die Exekutive. Aber als Innenminister bin ich froh darüber, dass bereits über 85% der Kolleginnen und Kollegen geimpft sind. Nicht nur für die Arbeit, sondern auch für sich selbst. damit sie auch geschützt sind. Weil wir als Polizei auch zur kritischen Infrastruktur gehören. Und da ist sehr wichtig, dass unsere Infrastruktur, unsere Polizei auch im Sinne der Sicherheit arbeiten kann. Und da ist eine hohe Impfquote sehr, sehr günstig.
Da muss man jetzt aber zwei Dinge auseinanderhalten, bitte, wenn ich da kurz einhaken darf. Die Impfpflicht, so wie sie jetzt geplant ist von der Bundesregierung oder den Regierungsparteien, sieht ja keine kein 2G am Arbeitsplatz vor. Der Herr Reiner hat es angesprochen, 85%. Also das heißt, dass es auch tausende ungeimpfte Polizisten gibt, deren Chef sie sozusagen sind. Die SPÖ schlägt jetzt vor, ich glaube, der Stadtrat Hacker war es in Wien, 2G am Arbeitsplatz auch einzuführen, was eine sehr starke Form der Impfpflicht wäre, sagen wir mal so. Wie sehen Sie das als Chef tausender ungeimpfter Polizisten? Soll das auch in der Polizei
die Impfpflicht
kommen?
Die Impfpflicht trifft alle.
Naja, aber das ist die Verwaltungsstrafe. Es ist ein Unterschied, ob ich Verwaltungsstrafe zahle, ob ich meinen Job verliere.
Also die Details dazu werden ja jetzt in der parlamentarischen Beratschlagung ausgearbeitet. Ja. Da sind wir, es ist...
Ja, aber da geht es ja um die Verwaltungsstrafe. 2G am Arbeitsplatz hieß ja was anderes. 2G am Arbeitsplatz hieß, ich darf nicht als Polizist arbeiten.
Aber alle diese Dinge werden ja jetzt in der Diskussion, da sind wir jetzt während dieser Sendung gemacht wird,
ja, aber Sie werden ja als Chef
mitten in der parlamentarischen Diskussion. Mir geht es darum, diesen hohen Wert der Polizei, 85%, darüber freue ich mich, und dieser Wert muss eben gegen 100% gehen, das ist klar das Ziel. Das ist auch das Ziel der Impfpflicht. Natürlich bis auf jene Fälle, die aus gesundheitlichen Gründen das nicht machbar ist. Und in der Richtung werden wir hinarbeiten.
Aber Sie werden ja als Chef eine Meinung dazu haben, ob Ihre Mitarbeiter, sage ich jetzt einmal, geimpft sein müssen, um arbeiten zu
was
dürfen.
Was für alle Mitarbeiter gilt in diesem Land, das gilt auch für unsere Mitarbeiter.
Was sollte denn dann für alle Mitarbeiter, gute Frage, für alle MitarbeiterInnen im Lande gelten? Also die Möglichkeit, Menschen zu kündigen oder zu entlassen, wenn sie der Impfpflicht nicht nachkommen.
Aber die Verwaltungsstrafe ist eben wenig.
Da bitte ich um Verständnis, weil während wir diese Sendung machen, die Sendung gesendet wird, aufgezeichnet wird, sind wir mitten im parlamentarischen Prozess, wo auch die Oppositionsparteien entsprechend eingebunden sind, das wissen Sie ja, die SPÖ, NEOS, auch Sozialpartner natürlich. Und da werden diese Themen gerade jetzt in diesen Minuten auch besprochen. Und daher bitte um Verständnis, dass ich da sicherlich keine abschließende Antwort gebe.
Aber ist es nicht ein Versagen der österreichischen Bürokratie, wenn eine nachgeordnete Dienststelle wie die ELGA dann sagt, hallo, das schaffen wir überhaupt nicht bis 1. Februar, wir brauchen dafür mit 1. April und so tun, als hätten Sie das gerade erst erfahren, wobei die Diskussion ja schon einige Monate dauert?
Also, wenn ich die Diskussion richtig mitverfolgt habe, dann hat das die ELGA in einer ersten Stellungnahme gesagt, dass sie das nicht schaffen würden. Und ich habe dann weiters gehört, dass in der zweiten Stellungnahme das anders gesagt wurde und gesagt wurde, wir werden das schaffen, weil es geschafft werden muss.
Also Sie hätten kein Verständnis für die erste Aussage, von der zweiten weiß ich nichts. ELGA gehört nur...
Ich habe nur gehört...
ELGA gehört ja den... gehört der Republik, wird von Steuerzahlern bezahlt, gehört ist eine öffentliche
Stelle. Ich habe nur gehört, dass die erste Aussage korrigiert wurde und offensichtlich es bei der ersten Aussage eine Fehlinterpretation gegeben.
Ob nun mit oder ohne ELGA. Ja. Der Bundeskanzler, wenn ich ihn richtig verstehe, sagt ja, dass die Impfpflicht trotz allem schon als sogenanntes Kontrolldelikt starten soll, ob da jetzt ELGA dabei ist oder nicht. Das betreffe ja dann letzten Endes Sie. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so, dass ich auf der Straße von Polizistinnen und Polizisten gefragt werde in dieser ersten Phase, ob ich einen Impfnachweis habe, ob ich geimpft bin? Ist das der Sinn dieses Kontrolldelikts? Wie wird das ablaufen?
Stimmt auch nicht ganz so. Das Thema Kontrolldelikt ist auch eines, das in der Diskussion derzeit ist und auch in der Besprechung ist. Klar. Auch eine Möglichkeit.
Dieser Tage aber hat der Bundeskanzler gesagt,
es ist eine der Möglichkeiten, ja. Das ist völlig richtig. Natürlich, die Exekutive kontrolliert ja derzeit auch die entsprechenden Nachweise im Handel oder unterstützt den Handel in der Kontrolle, die notwendigen Kontrollen. Und jetzt in der parlamentarischen Diskussion ist das eben auch ein Vorschlag, wo wir jetzt eben in diesen Tagen auch die entsprechende Feinjustierung, Feinschliff, hat der Bundeskanzler auch gesagt, machen wird.
Es scheint jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, wenn der Bundeskanzler sagt, das wird in der ersten Phase so kommen. Wie wird das ablaufen? Wie gesagt, sind das Polizisten, die das kontrollieren? Ihrer Ansicht
nach? Es ist eine der Möglichkeiten und diese Möglichkeiten werden auch jetzt in der Diskussion mit überlegt und letztendlich werden wir Anfang nächster Woche die entsprechenden Vorschläge am Tisch haben, damit wir entsprechend im Parlament dann auch, oder dass im Parlament dann die Beschlüsse gefasst werden.
Österreich ist im westlichen Werteverbund mit skurrilen Ausnahmen, ich glaube der Vatikan, nicht nur der Vatikan, das erste Land, das sich zu einer Impfpflicht nicht nur bekannt hat, sondern diese einführt. Warum eigentlich in Österreich? Die Zahlen wären mit Deutschland vergleichbar. Also es ist nicht eine Notsituation. Und ausgerechnet Österreich prescht vor, während manche von uns, ich zum Beispiel im Profil, das sehr früh gefordert haben, und immer gesagt haben, nein, kommt auf keinen Fall. Und ausgerechnet Österreich, Vorreiter, warum?
Vielleicht das Profil gefordert hat. Nein.
Danke, ja. Darf Sie zitieren? Ja,
nein, weil es einfach zum Ernst der Sache, weil es aus Sicht der Gesundheitsexperten, aus Sicht der Bundesregierung notwendig war und ist, und nicht aus Sicht der Bundesregierung, auch aus Sicht der Oppositionsparteien, auch der Sozialpartner, der Bundesländer, diesen, ja, mutigen und schwierigen Schritt zu machen. Es geht ja letztendlich, und das hat auch der Gesundheitsminister jetzt zuletzt mehrmals gesagt, es geht ja nicht nur um die aktuelle Omikron-Variante, es geht ja letztendlich auch um eine nachhaltige Immunisierung, was den Sommer betrifft und auch was den Herbst letztendlich betrifft. Und daher ist dieser Schritt kein einfacher, ein schwieriger, aber ein notwendiger Schritt.
Jetzt wurde angekündigt, um zu den Kontrollen nochmal zurückzukehren, dass es bei Polizeikontrollen dann auch der Impfstatus gleich mit kontrolliert wird. Ist das zum Beispiel vorstellbar? Proaktiv?
Wie gesagt, das ist ein Thema, das derzeit in der parlamentarischen Diskussion mitdiskutiert wird. Wie werden die Kontrollen gemacht? Gesundheitsbehörden in erster Linie ist es Aufgabe der Gesundheitsbehörden. Aber die Polizisten und Polizisten haben jetzt auch im Handel die Kontrollen entsprechend verstärkt, gemeinsam auch mit dem Handel. Wir haben ja derzeit, das möchte ich nur auch betonen, eine Aktion scharf, die ich aber bewusst auch als Aktion Fairness beurteile, Aktion scharf gegenüber jenen, die nicht bereit sind, Regeln mitzutragen, und daher eine Aktion Fairness gegenüber jenen überwiegenden Teil der Bevölkerung, die diese Maßnahmen auch mittragen, im Sinne der Sicherheit, im Sinne ihrer eigenen Gesundheit. Und was die Kontrollen betrifft nach der Impfpflicht, kann ich nur auf das verweisen, was ich davor gesagt habe, dass wir hier mitten in der parlamentarischen Beurteilung sind, wie denn das am besten umgesetzt wird.
Wobei Sie ein prominentes ÖVP-Mitglied haben mit Wirtschaftskammerpräsident Mara, der jetzt mittlerweile auch für eine Verschiebung der Impfpflicht ist.
Die Impfpflicht kommt mit Anfang Februar. Das ist das klare Vorhaben und dieses Vorhaben wird auch klar umgesetzt. Und so wie wir jetzt mit dem Handel auch intensive Gespräche geführt haben, natürlich auch mit der Wirtschaftskammer. Wie können wir denn das umsetzen, die Kontrollen im Handel? Und ich glaube, in den letzten Tagen haben wir alle beobachtet, ja, die Kontrollen, sie funktionieren. Der Handel tut mit, die Kunden tun mit, die Polizei hilft hier, unterstützt. Und daher bin ich davon überzeugt, wird auch das möglich sein.
Jetzt haben Sie, weil wir nochmal die Impfskeptiker ansprechen im Polizeiapparat, jetzt gab es ja immer einen relativ hohen Anteil von Freiheitlichen im Polizeiapparat, dazwischen ja auch einen freiheitlichen Minister. Welche Rolle spielt die FPÖ eigentlich noch in der Polizei und im Innenministerium?
Also ich bin jetzt seit wenigen Wochen Innenminister. Ich habe noch keinen einzigen Beamten, keine einzige Polizisten nach dem Parteibuch gefragt. Ich weiß es nicht, wer hier FPÖler ist, ÖVPler ist, SPÖler, Grüner, NIRS, wie auch immer. Das habe ich nicht gefragt. Mir ist es als Ressortchef, als Personalverantwortlicher wichtig, dass jemand, egal welche Einstellung hat, seine Arbeit ordentlich im Sinne der Sicherheit für unsere Bevölkerung, für unsere Republik erledigt.
Ihr angesprochener Amtsvorgänger Herbert Kickl sorgt beim Thema Impfen und generell beim Thema Corona seit Monaten da regelmäßig für, sage ich jetzt einfach mal, Entsetzen. Jetzt als Innenminister gesprochen, war es ein Fehler, den zum Innenminister zu machen damals?
Also ich wundere mich auch oft über Aussagen eines ehemaligen Innenministers, nämlich den von Ihnen angesprochen, weil er ja gerade wissen müsste, als ehemaliger Ressortverantwortlich, welche schwierige Aufgabe die Polizei derzeit hat, wenn ich an die Demonstrationen denke. Und gerade bei den Demonstrationen, ja, da gibt's, das ist unbestritten, rechte Randgruppen. Da gibt's Hooligans, Gewaltbereite, die da dabei sind. Aber es gibt viele, die aus gewissen Ängsten und Sorgen mit dabei sind. Familien, Kinder, die da mit dabei sind. Und die appelliere ich einfach, sich nicht missbrauchen zu lassen von diesen rechten Randgruppen. Und darum habe ich überhaupt kein Verständnis dafür oder sehe kaum ein, warum dieser ehemalige Innenminister so in den Worten emotionalisiert und damit letztendlich die Arbeit für die Polizistinnen und Polizisten schwieriger macht. Dafür habe ich kaum oder eigentlich kein Verständnis. Und auch in der Polizei sorgt das für großes Kopfschütteln, dass jemand, der in diesem Haus federführend Verantwortung getragen hat, hier so auf diesen Demonstrationen agiert.
Also war es ein Fehler?
Wie gesagt, er war Innenminister, diese Zeit ist vorbei. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt, nachdem er in diesem Ressort Verantwortung getragen hat, manchmal deutlich vernünftiger in seiner Wortwahl ist.
Also Pferdeleberkäse ist nicht allzu viel naja, geblieben.
Aber muss man ihn nicht in Wahrheit auch ein bisschen einfangen? Also es gab ja dann auch Verhandlungen, ich glaube, zur Impfpflicht, wo man dann bewusst irgendwie ihn nicht eingeladen hat. Ist es nicht, radikalisiert man sich nicht aber, auch an diesen Rand, indem man ihn ausgrenzt auch?
Da muss ich Sie korrigieren. Gerade unser Bundeskanzler Karl Nehammer hat in seinen ersten Tagen den Kontakt zu allen Oppositionsparteien gesucht, auch zu Herbert Kickl. Wie die Gespräche verlaufen sind, höre ich sehr unterschiedlich.
Was hört man?
Das hat er ja auch erzählt, Herr Bundeskanzler. Die Meinungen wurden ausgetauscht und man ist sie offensichtlich nicht auf einen Nenner gekommen, was ich verstehe, was das Thema Impfen zum Beispiel betrifft.
Kickl, junge Menschen haben Sie gesprochen. Themenwechsel vielleicht zum Asylrecht seminieren. In Ihren ersten Interviews gesagt, Sie würden selbstverständlich die Linie, die Ihr Vorgänger im Innenministerium, damit aber auch und vor allem Sebastian Kurz, auch der wieder Außenminister Alexander Schallenberg, gesucht und verfolgt hatte, weiterverfolgen. Also Härte nicht nur als Innenminister im Land, sondern auch Härte insgesamt in der Migrationsfrage. So hart, wie wir es in den vergangenen Jahren erlebt hatten, also gnadenlos könnte man es nennen, haben wir es eigentlich nie erlebt. Gibt's da in der ÖVP gibt es durchaus unterschiedliche Haltungen dazu. Ein Christian Konrad, der mit dem ehemaligen Chef Erwin Bröll ja gut befreundet ist und zusammengearbeitet hat, hat da immer wieder dazwischen gesagt, das ist nicht die Wertewelt der ÖVP, um es jetzt nicht wörtlich zu zitieren, aber in der Haltung stimmt das. Und dennoch sagen Sie, wir bleiben beinhart drauf oder bin ich da jetzt im Überinterpretieren, wenn ich beinhart drauf verwende?
Wenn Sie sagen, die Linie wird beibehalten, da interpretieren Sie mich richtig. Mhm. Nun habe ich nicht gesagt, Sie haben gesagt, hart, beinhart. Ich habe auch klar gesagt, konsequente Linie. Mhm. Und die konsequente Linie heißt, es gibt auch in diesem zugegebenermaßen emotional sehr schwierigen Bereich der Asylwerber, der Asylverfahren, wo zu einem geringen Teil auch Familien und Jugendliche betroffen sind, oft schwierige Entscheidungen. Mhm. Entscheidungen, das wissen Sie, Herr Chefredakteur, die aber nicht von den Beamten des Innenressorts oder der Polizei getroffen werden, sondern von Gerichten getroffen werden. Und an diese Entscheidungen hat sich, und damit meine ich die Konsequenz, hat sich die Exekutive, die Polizei auch zu halten, wenn es darum geht, auch zwangsweise außer Landesbringungen, sprich Abschiebungen, auch durchzuführen.
Aber in der Frage, kann Österreich und wenn es nur darum geht, um ein Zeichen zu setzen, mehr Menschen aufnehmen, spezielle Menschen aufnehmen, Richterinnen aus Afghanistan, es gibt den Fall der Tina aus Georgien, die wieder zurückkehren konnte, in einem rechtsstaatlichen Weg.
Aber sie ist aber nicht als Asylwerberin zurückgekehrt, sondern mit einem legalen
Aufenthaltstitel. Ja. Aber insgesamt gab es genügend Stimmen, wie gesagt, Erwin Bröll, Christian Konrad und viele andere auch, die gemeint haben, in dem Bereich nicht einen größeren Spielraum, sich selbst dem Land zu geben, sei nicht die entspreche nicht dem, wofür die schwarze ÖVP stehen sollte.
Also, wenn Sie sagen, oder die afghanische Community, und das ist, glaube ich, von Ihnen auch angesprochen worden, oder sagen wir so, im letzten Jahr hatten wir bis November, das ist die offizielle Zahl, die es bisher gibt, ca. 35.000 Asylanträge in Österreich. Es werden bis Jahresende, wenn die Statistik fertig ist, unter 40.000 Asylanträge sein. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Der größte Teil davon aus Syrien und der zweitgrößte Teil aus Afghanistan, nämlich 14.000 Syrien und 7.000 Afghanistan. Das sind Staaten, wo es derzeit kaum Möglichkeiten gibt, eigentlich gar nicht, direkt zurückzuführen, sondern nur mit sicheren Drittstaatenregelungen. Das heißt, Österreich leistet hier sehr, sehr viel. Wir sind als Beispiel, was die afghanische Community betrifft, haben wir in Österreich die zweitgrößte Community in ganz Europa. Und das heißt, gemessen am Pro-Kopf. Und das heißt, wir sind hier sehr stark gefordert, Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es hier, dass es nicht zu einer Überforderung kommt. Eine Überforderung würde bedeuten, schwierige Situation bei uns im Land. Spaltung war das Thema. Spaltung würde ich nicht sagen, aber zu schwierigen Spannungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, die wir leider immer wieder sehen. Dort, wo es verstärkte, wie soll ich das richtig nennen, wo zu viele in der Community zusammen sind, nicht die deutsche Sprache lernen wollen, dort kommt es zu Problemen. Und das gilt es letztendlich zu verhindern. Daher müssen wir, was die Migration betrifft, vor allem die illegale Migration betrifft, sehr konsequent sein. Und da unterstreiche ich das nochmal, da werde ich diese konsequente Linie auch entsprechend fortsetzen. Und hier wird es auch gerade in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen entsprechende Initiativen aus Österreich und von mir geben.
Wenn ich da nachfragen darf, mehr oder weniger so ein bisschen einer anderen Perspektive, sage ich mal, weil ich mir vor dieser Sendung die Asylzahlen noch einmal angesehen habe. Sie haben es jetzt eh angesprochen. Ja. 35.000 Asylanträge 2021 und da fehlt sogar noch der Dezember. Das ist eben selbst ohne Dezember, glaube ich, eine Steigerung von 160% im Vergleich zum Vorjahr. Und da bewegen wir uns also ungefähr in den Bereichen 2014, da waren es, glaube ich, unter 30.000. Das heißt, das ist eigentlich mehr als 2014. Jetzt hat der Kollege Rainer die durchaus harte Migrationsrhetorik der letzten Jahre angesprochen, auch aus der ÖVP. Jetzt die Frage mehr oder weniger, an sich steht ja dann diese harte Rhetorik ein bisschen im Widerspruch zu den Zahlen, weil wir haben jedes Jahr steigende Asylzahlen, es gibt sehr hohe, sage ich jetzt einmal, Antragszahlen, zugleich sehr harte Rhetorik in diesem Bereich. Jetzt die Frage an Sie als Innenminister. Was kann man als Innenminister eines kleinen Landes eigentlich gegen illegale Migration und gegen diese Migrationsströme machen, wenn die Rhetorik offenbar nicht das ist, was die Leute
abschreckt? Also da muss ich Sie korrigieren. Wir haben nicht nur eine harte Rhetorik, wenn Sie das so interpretieren, sondern auch eine sehr konsequente Linie. Allein in den letzten Jahren haben wir pro Jahr im Schnitt ca. 11.000 Rückführungen. Davon außer Landesbringungen, davon rund die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte sind das freiwillige Rückführungen, wo Menschen freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren. Und die andere Hälfte, circa, sind das Abschiebungen, zwangsweise Zurückführungen. Das heißt, hier wird eine konsequente Linie verfolgt und diesen Weg will ich auch beibehalten. Und daher gibt es nächste Woche eine sogenannte Außengrenzschutzkonferenz in Vilnius, in Litauen, wo auf Initiative von Griechenland, Polen, Litauen und Österreich diese Konferenz stattfinden wird. Wir werden uns am Montag in einer Telefonkonferenz darüber abstimmen, über den genauen Ablauf dieser Konferenz, die nächste Woche Donnerstag, Freitag stattfinden wird, mit dem klaren Ziel, den Außengrenzschutz weiter zu stärken. Klare Forderung auch gegenüber der Europäischen Kommission zu stellen, dass auch die Europäische Union, die Kommission auch entsprechend den Außengrenzschutz mitfinanziert. Das tut sie bisher nicht. Und das sind einzelne Akzente, die wir hier setzen wollen. Das sind diese drei Länder, die ich genannt habe, sind Außenländer sozusagen, Griechenland, Polen und Litauen. Und Österreich ist ganz besonders betroffen von der sogenannten Sekundärmigration. Das heißt, hier gibt es illegale Migration, vor allem über den Westbalkan, und da gilt es, Initiativen zu setzen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir werden einen Monat später, am 21. Februar, in Wien eine sogenannte Rückführungskonferenz abhalten. Eine Rückführungskonferenz, wo das zum Teil schon sehr erfolgreiche österreichische Modell, ich habe es gesagt, im Jahr ca. 11.000 Rückführungen, auch auf andere Länder ausgedehnt werden soll. Wenn ich wieder an Westbalkanländer eben denke. Wir haben hier eine Partnerschaft mit Bosnien, wo wir bosnische Polizeimitarbeiter aus diesem Bereich auch entsprechend schulen und sagen, wie wird denn das bei uns durchgeführt, wie wird das bei uns gemacht, damit auch aus diesen Ländern bereits rückgeführt wird, damit nicht Asylwerber diesen weiten Weg nach Österreich tun, sondern bereits aus diesen Ländern, was diesen Ländern auch recht ist, auch bereits zurückgeführt werden, die eben keine Chance auf Asyl haben. Und da gibt es einige Länder, wo eine sehr geringe Anerkennungsquote ist, wenn ich an Bangladesch oder andere Länder, Marokko, Tunesien, denke. Da bedarf es neuer Koordinationen, da bedarf es Konferenzen, die auch klar Maßnahmen ableiten. Und ich habe jetzt zwei genannt. Nächste Woche Vilnius, Litauen. Ein Monat später Rückführungskonferenz in Wien, wo wir klar Maßnahmen mit unseren europäischen Partnern auf Innenministeriumsebene besprechen.
Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und werden danach mit dem Thema Asyl aber noch wiederkommen.
Bitteschön, danke.
Wir sind wieder zurück mit unserem Club 3 mit Innenminister Gerhard Kahner. Und es ging gerade um Asyl. Was halten Sie eigentlich davon, dass NGO-Anwälte wie Wilfried Embacher dann die berühmte Tina aus Georgien wieder zurückholt? Sie ist natürlich, sie kann persönlich jetzt nichts dafür, aber sie hat eine Familie, die wiederholt gegen das Asylrecht verstoßen hat und eigentlich immer wieder da geblieben ist. Ist es vernünftig, dass sie jetzt zurückkommt?
Das ist nicht eine Frage der Vernunft meines Erachtens, das ist eine Frage der gesetzlichen Regelungen und sie ist legal, unter welcher Anleitung auch immer, legal nach Österreich eingereist.
Jetzt haben wir gesprochen von den Grenzübertritten. Es gibt unglaublich viel illegale Schlepperei. Also in Wien Favoriten werden jeden Tag irgendwelche Kastenwegen da aufgegriffen. Warum schafft es eigentlich Österreich schlechter als Polen zum Beispiel, dass man schon an der Grenze schaut, dass die nicht den Grenzübertritt schaffen?
Also der Großteil der Schlepper werden ja im Burgenland aufgegriffen. Das ist der überwiegende Teil. Und Sie haben sich Ihrer Frage insofern widersprochen, weil wenn wir es nicht schaffen würden, würden wir es ja nicht aufgreifen, die Schlepper.
Ja, aber das ist oft Zufall, ne?
Wir haben in letzter Zeit, da muss ich heftig widersprechen. Okay. Das ist kein Zufall, das ist beinharte Knochenarbeit. Letztendlich diese Schlepper, die höchst professionell agieren. Schlepperei und Menschenhandel ist eines der miesesten Verbrechen internationalen, weil hier auf dem Rücken der Schwächsten einfach mieses Geschäft gemacht wird. Und wir haben im letzten Jahr allein bei uns an die 400 Schlepper aufgegriffen. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Jahr 20 von 20%. Das heißt, die Exekutive leistet hier gute Arbeit, aber da muss noch mehr getan werden. Und daher wurde auch mit Ende letzten Jahres, ich glaube, es war mit Anfang Dezember, auch im Bereich des Bundeskriminalamtes ein neues eigenes Büro für Schlepperei und Menschenhandel eingerichtet, weil wir auf diesen Bereich noch mehr Fokus legen wollen, um diesen auch das Handwerk zu legen, nämlich zum Schutz jener, die hier von diesen missbraucht werden. Sie wissen, da werden ja Unsummen bezahlt letztendlich von jenen und die haben in vielen Bereichen eben keine Chance, hier auch einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu
bekommen. Das heißt, der große Erfolg der österreichischen Polizei beim Aufgreifen ist eigentlich ein Hinweis auf die Schleißigkeit des Innenministers von Ungarn oder der Slowakei, weil die durchwinken.
Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich bin davon überzeugt und ich weiß ja auch, dass Ungarn hier Anstrengungen unternimmt, Slowakei, Slowenien, alle unsere Nachbarländer hier entsprechende Anstrengungen unternehmen. Vielleicht aktuell dazu, ich habe vor wenigen Tagen in der Rossauer-Kaserne ein Kontingent an österreichischen Polizistinnen und Polizisten verabschiedet, die seit wenigen Tagen an der ungarischen Außengrenze Dienst tun, nämlich 18. Es sind jetzt insgesamt 35 Beamte aus Österreich, die dort Dienst tun. Mittelfristig, nämlich im Laufe des Frühjahrs, werden es 50 werden, gemeinsam mit den Ungarn patrouillieren, weil wir in diesem Bereich sehr gute Erfahrung haben und auch gemeinsam mit den Ungarn hier entsprechend die Außengrenze auch sicherer machen wollen, damit wir auch weniger Zweitmigration, wie sich das eben nennt, nach Österreich haben.
Also keine Kritik am Amtskollegen.
Ich denke, dass wir gute Zusammenarbeit mit den Ungarn haben, ist auch notwendig. Ich weiß, dass es ja international immer wieder Kritik gibt, wie Ungarn das macht, aber wir sind die Nachbarn von Ungarn. Wir haben die Verantwortung und die Aufgabe, mit unseren Nachbarn ordentlich zusammenzuarbeiten. Das tun wir und ich werde nächste Woche als ersten Ministerkollegen aus dem Ausland den ungarischen Innenminister auch treffen persönlich.
Übergang zu einem sehr traurigen Kapitel, Frauenmorde in Österreich. Der Anteil, muss man dazu sagen, um präzise zu sein, der Frauenmorde an den Morden insgesamt in Österreich ist Europaspitze, nicht in absoluten Zahlen, jedenfalls ist es ist viel zu viel. Der Zusammenhang, den ich da herstellen kann oder muss, ist natürlich, dass der Großteil der Frauenmorde oder der Gewalt gegen Frauen im migrantischen Milieu stattfindet. Was kann man dagegen tun? Vergangene Woche gab es wieder einen Fall, allerdings glaube ich, das war nicht migrantisches Milieu. Aber was kann man insgesamt gegen diese beschämende Situation in Österreich tun?
Ich wollte Sie, aber Sie haben sich selbst korrigiert. Es ist nicht nur im migrantischen Teil auch und wahrscheinlich
sind insgesamt sind so 80%, wie immer man das migrantische Milieu
doch überproportional. Der definiert furchtbare, tragische Fall vor wenigen Wochen, wo 5 Kinder praktisch zu Waisen wurden.
Genau.
Ja, das erschüttert einem. Und wir haben ja auch begonnen, das waren vor wenigen Tagen auch der Menschenrechtsausschuss, wo wir schon darüber auch beraten haben. Und wir haben ja im letzten Jahr ein großes Gewaltschutzpaket auch von meinem Vorgänger verabschiedet, das mit 1. September in Kraft getreten ist, wo erstmals gesetzlich geregelt verpflichtende Männerberatung auch stattfindet, wo es entsprechende Gefährdungsansprachen auch gibt, wo eng mit den Beratungsstellen zusammengearbeitet wird, damit wir möglichst früh als Polizei einen Hebel bekommen. Mhm. Aber letztendlich ist es, und davon bin ich überzeugt, nicht nur eine polizeiliche Aufgabe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, einfach auch hinzuschauen, Frauen auch den Mut zu geben, Mut zu machen, sich an die Behörden, wenn nicht an die Polizei, dann an die Frauenberatungsstellen zu wenden, dass sie das tun, damit man möglichst solche Dinge verhindern kann. Sie sind abscheulich, sie erschrecken einen. Und in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz hoffen wir doch sehr, dass wir hier auf einem besseren Weg sind, als das noch bis vor kurzem war.
Herr Minister, aber die letzte Frage, Entschuldigung, wenn ich nur auf diesen letzten Fall eingehe, weil die kam ja direkt von der Polizei quasi zurück und der hatte auch ein Betretungsverbot, der Mann, und ist dann ermordet worden. Also da ist man offenbar total machtlos dann in solchen Fällen.
Sie meinen den Fall als mit den 5 Waisen?
Also eines der letzten, ich weiß das leider auch nicht ganz, einer der letzten
es
Fälle,
gibt,
die direkt
es gab
von
gestern
der
einen Fall, wo eine Frau ihren Mann erstochen hat. Das ist der ganz aktuelle Fall, das war so ein umgekehrter, nicht weniger tragischer Fall. Ja, das ist eine herausfordernde Situation für die Polizei. Die Polizei muss hier eng zusammenarbeiten mit den Präventionsstellen. Das tut sie auch, aber ich appelliere an das Umfeld, an die Familien, sich auch an die Behörden oder noch besser an die Beratungsstellen zu wenden. Das ist wahrscheinlich die zentrale Möglichkeit. Es wurde auch das Geld entsprechend aufgestockt. Es werden die Präventionsstellen aufgestockt. Das ist Teil dieses Gewaltschutzpaketes. Hier ist noch einiges zu tun.
Aber Herr Minister, jetzt hat Ihr Haus schon allerhand Forschungen zu diesem Thema angestellt. Das heißt, mehr oder weniger auch auf das blickend, wie ist diese Häufung, diese jüngste bei Frauenmorden auch zu erklären, Ihrer Ansicht nach?
Es wurde auch angesprochen, es sind unterschiedlichste Themen, es sind unterschiedlichste Ursachen. Ich glaube, man kann hier das nicht über einen Kamm scheren. Es ist, ja, es ist Femizide, Großteil von diesen Fällen. Wir müssen das Geld, das wir investieren, gemeinsam mit den Präventionsstellen versuchen, noch zielgerichteter zu investieren, damit wir die Beratung möglichst, dass die Frauen, die Betroffenen keine Scheu haben, zu den Beratungsstellen zu gehen. Diesen Eindruck habe ich oft, dass das der Fall ist. Da müssen wir diese Niederschwelligkeit wahrscheinlich noch mehr sichern. Schwierig, aber hier sind wir gefordert.
Jetzt gibt es ja, Corona überschattet ja in Wahrheit viele Probleme, die es im Bereich Kriminalität und Innenministerium gibt. Jetzt gibt es auch zunehmend, hat man den Eindruck, ein bisschen Bandenkriminalität. Das ist nicht so schlimm wie in Schweden, auch nicht so wie in Berlin. Mhm. Aber zum Beispiel in Wiener Neustadt sind jetzt irgendwie ethnische Gruppen aufeinander losgegangen, Messerstechereien und so weiter. Was kann man da präventiv dagegen tun?
Also, was wir tun, ist, dass wir versuchen, auch als Exekutive, als Polizei in den Schulen auch präsent zu sein. Es gibt diese Initiative des Bundeskriminalamtes Gemeinsam sicher, wo auf die Niederschwelligkeit, habe ich zuerst angesprochen, versucht wird, in den Schulen Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Aber letztendlich ist es auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur mit repressiven Maßnahmen der Polizei wird man diesen Themen nicht Herr werden. Die sind notwendig, wenn es passiert, hier klar und konsequent einzuschreiten, auch bei Jugendlichen. Aber letztendlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier gemeinsam zu versuchen, was die Sprache betrifft, was die Kultur betrifft, was die Werte betrifft. Ich denke, das sind alles Dinge, die wir in diesem Bereich noch stärker verankern müssen.
Jetzt gibt es einen interessanten dänischen Weg noch dazu, eigentlich einen sozialdemokratischen, was ja relativ überraschend ist in dem Zusammenhang, dass man in Regionen und Bezirken oder Stadtteilen nicht zulässt, dass ein zu großer Anteil nicht einheimischer Community entsteht. Ist das ein Weg, der auch in Österreich denkbar ist?
Ich glaube, das war immer ein Weg und muss immer ein Weg letztendlich sein, dass man nicht Clusterbildungen hat oder bestimmte Konzentrationen hat, wo eine Community nur mehr in der eigenen Sprache spricht und die deutsche Sprache zum Teil gar nicht mehr mächtig ist.
Aber das gibt es doch in Wien. Favoriten ist Türkisch, Wien Ottakring ist Serbisch zum Beispiel.
Ja, aber darum ist es ja auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ich bin oft im Favoriten, ich sehe das.
Gesamtgesellschaftliche Aufgabe von Städten, von Ländern, von Gemeinden, hier auch entsprechend hineinzuwirken. Da wäre die Exekutive alleine überfordert dabei. Ja, repressiv ist auch vieles notwendig, aber nicht nur Aufgabe der Exekutive, sondern letztendlich auch in den Schulen, wo wir diese Thematik ja immer wieder spüren, in anderen Bereichen, wo wir ja auch entsprechend ansetzen müssen. Berufsschulen.
Aber das heißt, das müsste ja eigentlich auch eine Initiative der Regierung sein. In Dänemark schreibt sich das die Regierungschefin quasi auf ihre Fahnen. Das heißt, das kann man ja nicht nur, das könnte man ja auch von der Regierung auch als Projekt irgendwie
aber
machen.
Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben und dieser Weg wird auch konsequent fortgeschritten. Wenn ich denke an die Kollegin Susanne Raab, die Ministerin, die in diesem Bereich auch entsprechend Akzente setzt und wir gemeinsam werden auch auf diesem Weg etwas tun.
Sie haben den Ausdruck einer Situation Herr werden gerade verwendet. Nein, das muss nicht gegendert werden, weil Sie sind ein Minister. Aber Sie haben kurz darüber nachgedacht, ob sich das Profil jetzt gegen das nicht gendern wird. Nein, überhaupt nicht.
War mir jetzt nicht bewusst.
Völlig richtig. Mir fiel dazu nur ein Umfeld ein oder eine Situation ein, deren das Innenministerium absolut nicht Herr wurde. Und das ist Verfassungsschutz, das sind Nachrichtendienste, das ist jetzt die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Seit 20 Jahren, also zumindest seit der Zeit, als Sie Pressesprecher bei Innenminister Ernst Strasser waren, geht es da drunter und drüber. Wir brauchen, glaube ich, die Einzelfälle nicht zeigen. Was werden Sie schaffen, dieser Situation Herr zu werden?
Also diese unzulässige Verallgemeinerung, seit 20 Jahren geht es da drunter und drüber,
okay, 30.
Die kann ich so nicht stehen lassen, schon gar nicht 30 Jahren. Nein.
Weil ja oft gesagt wird, dass Ernst Strasser daran schuld sei.
Ja, es gibt viele Geschichten. Faktum ist, dass wir den DSN, mein Vorgänger, Minister Karl Niehammer, in einem großen parlamentarischen Prozess mit fast einstimmig im Parlament aufgesetzt haben. Bis auf, glaube ich, mit den Stimmen der NEOS haben alle Parteien
also
hier
zugestimmt.
Also man
muss sagen, das ist die Direktion für Staatsschutz.
Entschuldigung, ja, Sie haben völlig recht. Man wird sehr schnell mit den Kürzel.
DSN
ist Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste.
Nachrichtendienst.
Ja. Ein ganz wichtiger Dienst letztendlich zur Sicherheit, zur Gefahrenabwehr im Vorfeld, auch für die Zuseher. Also mit 1. Dezember ist diese neue Einheit letztendlich oder das Gesetz in Kraft getreten und damit auch die neue Einheit entstanden. Und ich denke, dass wir gut aufgestellt sind mit der neuen Einheit, auch mit den neuen Personen, die hier an der Spitze stehen. Wenn ich daran denke, dass diese bereits sehr intensiv im Vorfeld der Demonstrationen, die wir jetzt auch im Vorfeld beobachten müssen, Sie haben ja auch zum Teil berichtet darüber, dass Sie auch rechte Gruppierungen aus Nachbarländern kommen, nicht nur in Wien, sondern wenn ich denke...
Rechtsextreme
natürlich. Rechte Randgruppen kommen aus Deutschland, aus der Schweiz, in Bregenz. Und da ist Aufgabe des Staatsschutzes, also des DSN hier auch entsprechend Vorfeld, da Erkundungen zu haben. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Einheit sehr gute Arbeit leistet. Sie sind ja auch noch im Aufbau. Wir haben ja noch nicht die personell letztendlich das erreicht, was wir brauchen an Personal. Da werden weiter Menschen auch aufgenommen in den DSN. Aber dass davor nicht alles immer rund gelaufen ist, das ist auch unbestritten. Aber das, was Sie gesagt haben, das weiß ich zu.
Herr Minister, Sie sagen, Sie wollen nicht pauschalieren bei diesen Vorwürfen. Genau. Dann nennen wir zwei konkrete Fälle der jüngeren Vergangenheit, sage ich mal, die da jetzt in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt haben. Einerseits der Chef dieses DSN, der Verfassungsschützer, wo Aufnahmen von ihm in ÖVP-Jacke beim Wahlkampf ein bisschen für Kritik gesorgt haben, sage ich mal. Und auch im Bundeskriminalamt, wo sogar ein grüner Nationalratsabgeordneter vorwirft, dass es da Seilschaften gab, weil ein Ermittler dort jetzt im Bundeskriminalamt, der in der Schröder-Affäre zu zweifelhafter Berühmtheit gekommen ist, dort befördert wurde. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
Zum Ersten, Omar Hajjavi Birchner ist der neue Chef des DSN, Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Ja, man muss es erst nicht machen.
Und ich bitte einfach, ihn an seiner Arbeit zu beurteilen. Er ist seit 1. Dezember in diesem Amt und allein in diesen ersten Wochen habe ich bemerkt, dass er exzellente Arbeit leistet. Unter anderem auch haben wir auch einen Mediengipfel auch gehabt. Sie wissen, bei den Demonstrationen hat es ja auch Belästigung, durchaus auch Gewaltandrohung gegenüber Medienvertretern auch gegeben. Auch bei Demonstrationen, wo er vor Medienhäusern demonstriert hat, wo er federführend auch die Koordination mit den Medienhäusern übernommen hat, um im Vorfeld da auch entsprechend zu warnen. Was hat er gemacht? Er hat seine Frau, die als Gemeinderätin kandidiert hat, unterstützt im Wahlkampf in einer kleinen Gemeinde. Also lassen wir im wahrsten Sinne des Wortes die Kirche im Dorf. Ich war selber 6 Jahre Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und da zählt das, was in der Gemeinde passiert und nicht die Parteipolitik. Und daher bitte ich, messen wir ihn an seiner Arbeit und ich bin davon überzeugt und ich weiß, dass er ein exzellenter Direktor ist dieser Einheit. Das ist der erste Fall.
Ja, okay. Wenn ich kurz zwischenfragen darf, was hätte der Parteimanager Gerhard Kahner vor einigen Jahren über einen Verfassungsschützer in SPÖ-Jacke gesagt?
Der Parteimanager, das ist ein Parteimanager vor einigen Jahren über einen
SPÖ-Jacke. Ja, aber sagen Sie, in ihrer alten Rolle als, sage ich jetzt einmal, durchaus, wir haben Sie anfangs
besprochen. Das ist lange her.
Ja, aber was hätten Sie gesagt über einen Verfassungsschützer in SPÖ-Jacken?
Möglicherweise vieles.
Aber man muss natürlich schon sagen, ganz einen schlanken Fuß macht es natürlich nicht, dass das so parteipolitisch verquickt ist und er hat ja ganz offensichtlich auch aus eigener Motivation.
Er ist wieder ÖVP-Mitglied, er hat seine Frau, die bei der Gemeinderatswahl kandidiert hat, unterstützt. Er hat seine Frau unterstützt bei dieser Kandidatur. Ich bitte wirklich, ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen. Es kann nicht sein, und so wie ich ganz am Beginn der Diskussion gesagt habe, ich habe noch bei keinen einzigen Mitarbeiter, Polizistinnen und Polizisten gefragt, ob sie ein Parteibuch hat, wen sie wählt, was sie tut.
Ja,
sie ich will, und das ist die Aufgabe des Personalchefs, des Ressortchefs, ich will, dass unsere Polizei, die Exekutive, gute Arbeit für die Bevölkerung leistet. Und das tut sie in überwiegenden hohen Ausmaß.
Bitte um Verzeihung, jetzt habe ich Sie unterbrochen, bevor Sie zum zweiten Fall kommen konnten, der die Kritik des grünen Abgeordneten hervorgerufen hat.
Es gibt keine Seilschaften.
Es gibt keine Seilschaften im Innenministerium oder im DFS?
Es gibt keine Seilschaften im Innenministerium.
Schöner Titel für unsere Printausgaben.
Ja, jetzt kann man aber natürlich schon sagen, also abseits von parteipolitischen Besetzungen, dass das alte BVD sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Jetzt gerade bei dem Terroranschlag in Wien, hätte man wahrscheinlich im Vorfeld verhindern können, wenn die Verfassungsschützer gute Arbeit geleistet hätten, weil es ja da auch Warnungen gab von benachbarten Ländern. Wird sowas hoffentlich nie wieder passieren?
Ich hoffe auch, dass sowas nie wieder passieren wird. Gerade in einem Ressort, wo ich Verantwortung trage, kann man das noch hoffen und alles dafür tun, dass sowas nie wieder passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, und das habe ich auch in meiner Antwort davor gesagt, es ist nicht immer alles rund gelaufen im BVD, daher musste der BVD auch entsprechend neu aufgestellt werden. Und in einem langen, guten Prozess unter Federführung meines Vorgängers Karl Nehammer wurde das mit fast allen Parlamentsparteien neu aufgestellt. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass wir gut aufgestellt sind, um möglichst alle solche furchtbaren Szenarien zu verhindern. Möglichst.
Muss man rückblickend dem ehemaligen Innenminister Kickl nicht in diesem Punkt recht geben, dass es richtig war, den BVD neu aufzustellen, nur die Methode, wie er es gemacht hat, falsch war?
Also, dass eine Organisation sich immer weiterentwickeln muss, denke ich, sind wir uns einig. Ganz zu Beginn des heutigen Gespräches haben Sie davon gesprochen, dass ich eben vor 20 Jahren im Innenministerium war. Und daher ist es auch im Innenressort notwendig, sich immer weiterzuentwickeln. Es haben sich die Herausforderungen zum Teil völlig neu entwickelt. Wenn ich daran denke, das Thema Cybercrime hat vor 20 Jahren, als ich Innenressort damals war, kaum eine Rolle gespielt, hat begonnen, sich zu entwickeln. Jetzt ist das eines der zentralen Themen, die uns beschäftigen. Daher kommt ja auch bei uns im Haus eine Geschäftseinteilung auf uns zu, wo wir in diesem Thema Cybercrime auch ganz gezielt widmen werden. Ja, und daher, ja, und so wurde auch das BVD, Gott sei Dank, neu aufgestellt und neu entwickelt. Und ich denke, dass wir mit dem DSN, BVD ist übrigens Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.
Das schaffen wir noch, das haben wir über das gelernt.
Jedenfalls aber für die Zuseher vielleicht. Und da bedarf es immer wieder neuer Akzente. Und der DSN ist eben so ein neuer Akzent, wo ich aber durchaus optimistisch bin, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.
Wobei Geschäftsordnungsreformen ja eigentlich meistens dazu dienen, dass man andere Parteien wieder rausdrängt aus Führungspositionen.
So interpretieren das die Medien in der Regel.
Und die eigenen wieder installiert.
Aber es gibt keine Gesellschaften, das kann nicht sein.
So interpretieren das die Medien in der Regel. Aber was würden die Medien möglicherweise einen Ressortchef oder ein Ressort kritisieren, wenn es über viele Jahre keine Reformen gäbe und man darüber hinwegsehen würde, dass sich Cybercrime entwickelt hat, dass sich das Thema Schlepperei, Menschenhandel neu entwickelt hat, da muss es neue Akzente geben. Das ist in jedem Medienhaus so, das ist in jedem Unternehmen so, in jeder Organisationsform bedarf es immer wieder Restrukturierungen. Das
ist notwendig. Und Sie führen jetzt die begonnene Reform von Ihrem Vorgänger, ja, Karl Nehammer, fort, ja, wo es ja auch einen Bundespolizeikommandanten dann geben wird. Wann wird der eingesetzt?
Wir sind derzeit in der Ausarbeitung dieser Geschäftseinteilungsreform. Und so wie wir einen Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienst haben, so wie wir einen Direktor für die Spezialeinheiten haben, so wird es in Zukunft, so ist es der Plan und die Überlegung, einen Direktor für die Bundespolizei geben.
Großartiger Übergang zu einer Zwischenfrage. Direktor, Kommandant, es gibt keine Frauen in Führungspositionen im Umfeld, im Innenministerium, bis auf die Landespolizeidirektorin in Kärnten. Was werden Sie dagegen tun? Also da sind, stehen wir alle viel besser vor, die Medien.
Ich bitte Sie, eine junge Frauen, Damen, alle zu animieren, auch letztendlich in den Dienst der Polizei zu kommen. Hm. Es sind Gott sei Dank immer mehr, die in diesem Bereich auch tätig werden. Wir können aber noch mehr gebrauchen. Ich gebe auch über diesen Weg ein Inserat auf, dass sich möglichst viele für den Polizeiberuf interessieren. Es ist ein schwieriger Beruf, aber es ist ein wunderschöner Beruf.
Martina, zweiter Bildungsweg.
Sehr gern. Es ist ein spannender Beruf.
Also Führungserfahrung.
Also, ja, bringt ja alles mit.
Ich denke, wir sind gut aufgestellt und Sie haben es
aber angesprochen. Aber es sind zu wenig Frauen.
Wir haben auch bei uns im Haus Frauen in Führungspositionen. Aber ja, wir würden gerne mehr Frauen. Mhm.
Ist es nicht überhaupt ein Nachwuchsproblem bei der Polizei? Also wir haben vor der Pandemie immer wieder darüber geschrieben, auch im Kurier, dass es ganz schwierig ist, da Leute zu finden für die Polizei, die den sportlichen und auch intellektuellen Anforderungen nachkommen können.
Ja, wir haben derzeit gerade in Wien könnten wir deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten auch aufnehmen. Und daher habe ich ja eben dieses Bewerbungsinserat gerade hier aufgegeben, weil ich weiß, dass diese Sendung sehr viel gesehen wird und daher bitte ich alle junge Menschen oder spätberufene Menschen, sich dafür zu interessieren, diesen Beruf zu ergreifen. Wir brauchen sie.
Ja. Aber wie hoch ist der Mangel jetzt wirklich? Also für den Nachwuchs? Und wäre es nicht auch wichtig, es gibt einen Polizeisprecher, glaube ich, der einen muslimischen Hintergrund hat, oder ist es das Verteidigungsministerium, weiß ich jetzt nicht. Aber dass man auch Leute hat, die quasi auf Serbisch, auf Türkisch und so weiter kommunizieren können?
Das gibt es ja auch. Mhm. Gerade auch in unserem Haus gibt es das, wo wir aus allen Bereichen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wir nutzen auch diesen Bereich.
Aber spricht man das dann aktiv an? Oder, ich meine, Sie werden jetzt nicht in jede ORF oder Club 13 gehen und Inserate aufgeben.
Aber kann man käuflicher werden.
Aber es gibt ja auch Inserate, die immer wieder geschaltet werden, wo dazu eingeladen wird, sich bei der Polizei entsprechend zu bewerben. Aber natürlich gibt es ja auch klare Anforderungen. Sie haben es gesagt, körperlich, aber letztendlich muss es auch die persönliche Fähigkeit sein, auch das zu tun. Mhm. Diese Aufgabe ist eine sensible Aufgabe. Staatliche Gewalt da bedarf es einer gewissen Persönlichkeit, um diesen Job, um diesen Beruf auch ausüben zu können.
Ist er nicht auch härter geworden, der Job?
Ich denke, die Aufgabe eines Polizisten, einer Polizistin war immer eine herausfordernde. Aber natürlich, die Herausforderungen haben sich geändert. Ja, momentan sind es die Themen Corona-Demonstrationen. Das ist natürlich im städtischen Bereich wieder ganz anders als im ländlichen Bereich, wo jeder jeden kennt sozusagen. Aber auch da muss die Exekutive ihre Aufgabe tun, die Kontrollen durchführen. Ja, es ist ein schwieriger Beruf, aber ein schöner Beruf.
Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen, um es abzurunden, über Regierungszusammenarbeit. Wie funktioniert das mit der Grünen? Ihre Jugendsünde, die heimatfremden Polizistenhasser, was Sie über die Grünen gesagt hatten, vergessen wir es, andere Funktionen sind alt und älter und reif geworden. Wie funktioniert die Regierungszusammenarbeit noch dazu? Also die Grünen können viele Themen setzen, sind stabiler, als wir alle erwartet hatten. Man kann, glaube ich, nicht bestreiten, dass in der ÖVP es einige Veränderungen gegeben hat und die Stabilität nicht so stark war. Wie ist das für Sie persönlich, da jetzt mit den Grünen also zunächst, an den Tisch zu setzen,
zunächst, die mal Feindbild zunächst waren? Diese Zitate, die Sie wieder ausgegraben ja. haben, das ist einem zugestanden natürlich, die sind bis zu 10 Jahre alt oder noch länger, 15 Jahre alt. Faktum ist, dass ich die letzten 6 Jahre zweiter Landtagspräsident in Niederösterreich war und auch Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde, wo ich parteiübergreifende Arbeit gesucht habe und auch notwendig ist und war. Als Vorsitzender im Parlament ist es notwendig, hier mit allen Parteien entsprechende Gesprächsbasis zu haben. Die habe ich auch in Niederösterreich gehabt, mit allen Parteien. Und die habe ich auch jetzt hier im Innenressort. Und gerade mit unserem Koalitionspartner hat es ja schon die ersten Gespräche natürlich gegeben. Ich bin jetzt wenige Wochen im Amt, aber natürlich mit der Frau Justizministerin, aber auch mit den anderen Ministern, gestern das Pressefoyer mit dem Herrn Gesundheitsminister, wo wir uns auch entsprechend austauschen müssen, ist ja unser Bereich jetzt der Kontrolle im Handel und Ähnlichem. Also ich denke, dass es hier einen sehr guten, pragmatischen Weg der Zusammenarbeit auch gibt, der notwendig ist im Sinne unseres Landes. Und hier werde ich meinen Beitrag leisten.
Herr Minister, der Kollege hat gerade angesprochen, die personellen Verwerfungen in der ÖVP der letzten Monate. Jetzt ist es ja interessant, sage ich mal, dass Sie in früheren Jahren, habe mich mit diesen Leuten sehr intensiv beschäftigt, auch in Form eines Buches, aber die Leute, die rund um den Sebastian Kurz jahrelang jetzt zentrale Figuren waren, die kennen Sie ja teilweise sehr gut, die kommen von Ihnen. Also da gibt es gar nicht wenige, die Sie sogar als Lehrherren bezeichnen würden. Jetzt kommen diese Leute teilweise in strafrechtlichen Ermittlungen vor, sind Beschuldigte, schaut alles nicht so gut aus. Als, sage ich jetzt einmal, ehemaliger Lehrherr, sind Sie enttäuscht?
Ich bin gar nicht enttäuscht und es hat nicht Verwerfungen gegeben. Es gibt einen neuen Bundeskanzler, okay. Es gibt zum Teil eine neue Regierungsmannschaft. Die Wortwahl muss ich nur, da möchte ich einfach korrigieren,
die Sie
zum Teil verwendet haben. Und es ist jetzt ein neues Team an der Arbeit, das anders arbeitet als das vorige Team. Jeder Mensch, jede Persönlichkeit ist eben anders. Ja? Mein Vorgänger Karl Nehammer hat im Innenressort einen klaren Weg eingeschlagen, den ich fortsetzen werde in der Konsequenz. Aber natürlich sind wir andere Persönlichkeiten und genauso ist es mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze, der auch in seinen ersten Maßnahmen, in seinen ersten Interviews klar gesagt hat, wie hier seine Linie ist. Das heißt, unser Fokus ist auf die Arbeit für dieses Land, für die Menschen in diesem Land und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir haben mit der Bewältigung der Pandemie, mit dem Kampf gegen das Virus eine große Herausforderung, aber es kommen weitere große Herausforderungen auf uns zu und das gilt es abzuarbeiten.
Aber
ich versuche es auch beim Klaus Knittelfelder einzuhaken, nachdem du bei mir eingehakt hast. Also Sie sind nicht enttäuscht, obwohl Sie der Lehrherr waren. Sind Sie gar nicht konsterniert, überrascht von den Chatprotokollen abseits der strafrechtlichen Fragen? Also das, was am Tisch liegt, die Frage, wie Umfragen eingesetzt wurden, die Wortwahl, das stört Sie gar nicht, das ist
also,
Normalität.
Erstens bin ich weder ein Lehrherr, noch Enttäuschung ist auch keine politische Kategorie. letztendlich gibt es da Dinge, die man gelesen hat, die grauslich sind. Das ist ja unbestritten. Mein Blick, mein Fokus liegt nach vorne. Ich bin am 6. Dezember vom Bundespräsidenten angelobt worden auf die Republik. Ich habe eine intensive Aufgabe übernommen, mit großem Respekt. Aber mit vollem Elan, mit vollem Ehrgeiz, mit vollem Engagement werde ich mich dieser Aufgabe widmen. Also mein Blick geht nach vorne.
Aber welche neuen Akzente, von denen jetzt alle sprechen, wird dieses Kabinett Nehammer jetzt machen, die sich vom Kabinett Kurz unterscheidet?
Also die grundsätzliche Linie ist das Regierungsprogramm. Das wurde, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich genau den Zweijahrestag dieser Regierung. Und das Regierungsprogramm muss unsere Handlungsanleitung sein und ist unsere Handlungsanleitung. Das ist etwas, das da auch immer mit dabei ist, um entsprechend auch die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Und das werden wir tun.
Aber das heißt, neue Akzente sollen wie ausschauen? Mehr zugehen auf die Landeshauptleute, auf die weniger Chats schreiben?
Also, das war große Ironie,
dass man aufeinander zugeht, ist wohl das Selbstverständlichste in der Politik. Das ist das Entscheidende, wenn es gleich auch momentan in der Pandemie auch schwieriger ist, den direkten Kontakt auch zu halten, weil es ja vieles über Zoom, über Video auch stattfindet. Und ich sage immer, der persönliche Kontakt ist durch nichts ersetzbar. Also aufeinander zugehen. Aber auch Karl Nehammer, Bundeskanzler, hat in seinen ersten Interviews gesagt, dass er intensiv den Dialog auch mit den Oppositionsparteien auch sucht. Und das tut er auch. Und darüber berichten sie auch. Also wir werden diesen Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, konsequent fortsetzen. Wir haben noch vieles zu tun. Wir haben eine große Herausforderung, die Pandemie. Wir haben jetzt die Impfpflicht auch umzusetzen. Das sind alles Dinge, die schwierig sind, aber notwendig sind.
Allerletzte Frage noch. Ich meine, die Grünen haben immerhin einen ÖVP-Korruptionsausschuss, nämlich der eigene Koalitionspartner, auch mit beschlossen. Gibt es da noch ein paar Wunden, die quasi geschlossen werden müssen zwischen den Koalitionsparteien?
Also der Untersuchungsausschuss, und ich war ja jetzt einige Jahre Parlamentarier in Niederösterreich, der Untersuchungsausschuss ist ein parlamentarisches Instrument, dass es gibt, und ich gehe davon aus, dass in diesem Frühjahr, wo dieser Untersuchungsausschuss stattfindet, alle Parlamentarier mit diesem wichtigen Instrument vernünftig und ruhig umgehen. Das ist mein
Amen.
Wir werden es alle erleben und darüber berichten.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Herr Minister, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch. Danke, Christian, danke, Klaus. Und Ihnen daheim danke ich fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Club 3. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts. Und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.